Hallo Herr Hüter, wir sitzen jetzt hier in Suhl im Steinweg und ja, ich habe noch gar keinen Plan, was ich Sie jetzt fragen werde. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo alle, die uns zuhören. Ich bin deshalb in Suhl, weil ich hier irgendeine kleine Veranstaltung mache und ich immer wieder gerne nach Thüringen komme, weil ich ja in meinem Herzen immer noch ein Thüringer bin und freue mich, was wir da miteinander bereden.
Jeden Morgen, Herr Hüter, denke ich, was ist denn, wenn die Zukunft gut wird?
Die Zukunft wird immer gut, weil wir gar nicht anders leben können, als dass wir aus den Fehlern, die wir machen und aus den Miseren, in die wir geraten sind und aus den Verwicklungen, in die wir gekommen sind, immer wieder diese Hoffnung schöpfen, dass wir es anders machen können. Und wir können ja nur über Fehler lernen. Also wenn man keine Fehler mehr machte, hätte man auch nichts mehr zu lernen. Und kürzlich habe ich mal für so eine christliche Zeitschrift über das Böse geschrieben. Und das ist dann auch bemerkenswert, wenn man sich das mal genau überlegt. Wenn es das Böse nicht gäbe, wüssten wir nicht, was das Gute ist. Und dann rufen wir, lieber Gott, wieso lässt du das zu, wenn man jetzt christlich ist? Und die Antwort heißt, er muss es zulassen und wir alle müssen das zulassen, dass es das Böse gibt, weil es für uns die Chance bietet, herauszufinden, wo wir uns schon mal wieder verrannt haben, wo Dinge geschehen, die nicht passieren dürften. Und deshalb ist das Böse eigentlich die ständige Triebfeder für unsere eigene Erkenntnis, zu der wir gelangen und dann vielleicht auch für diese Möglichkeit, die wir dann finden, uns aus diesen ganzen vielen Verwicklungen, in die wir geraten sind, wieder zu befreien, uns also zu entwickeln.
Das sind wir mitten gleich im Thema, das ist schon wunderschön. Gibt es ja viele Themen auch einfach, also wahrscheinlich auch viele Verwicklungen, die gesellschaftlich gerade auf uns einwirken. Ich denke, es gibt immer gesellschaftliche Probleme, aber es kommt einem jetzt irgendwie so vor, als ob es mehr werden. Es kommt einem das nur so vor oder ist es jetzt wirklich mehr?
Ich habe mit einem Journalisten ein Buch geschrieben, das erscheint jetzt im Herbst. Das heißt, wir informieren uns zu Tode. Und das macht deutlich, was da sich wirklich verändert hat in der Welt. Das hat immer Elend gegeben und immer irgendwo Leid und furchtbare Dinge, die sich da ereignet haben. Aber das ist eben nicht bekannt geworden. Jedenfalls nicht in diesem Umfang, wie es heute bekannt gemacht wird. So dass wir jetzt über unsere modernen Medien, über alles, was auf der Welt passiert, alle gleichermaßen informiert werden. Mit dem Ergebnis, dass man dann plötzlich sieht, es gibt eigentlich nur Probleme. Und überall ist großes Elend. Und dann muss man sich fragen, warum machen denn die Medien das? Und führen uns da ständig vor Augen, wie unmöglich die Verhältnisse sind, die wir uns selbst geschaffen haben. Und die Antwort heißt, es lässt sich die Aufmerksamkeit von Menschen eben sehr viel leichter mit angstmachenden Szenarien in bestimmte Richtungen lenken, als mit unverfänglichen Themen. Und deshalb, das haben die Journalisten ja alle in ihren Journalistenschulen gelernt, werden die Themen, die dort besprochen werden, in den Medien immer emotional aufgeladen. Das müssen richtig schreckliche Bilder sein, das müssen richtig schreckliche Vorkommnisse sein, das müssen richtig furchtbare Einzelschicksale sein. Und wir schauen uns das dann an und haben das Gefühl, dass wir diesen ganzen furchtbaren Geschehnissen hilflos ausgeliefert sind. Und manchmal ist es auch so, dass uns dann anschließend auch gleich noch angeboten wird, was wir tun können, damit das Geschehen zu Ende geht. Und an den Stellen muss man sehr genau aufpassen, ob man nicht wieder in eine Falle gerät, dass man sozusagen verführt wird, sich für etwas einzusetzen, Nur weil der gegenwärtige Zustand so schrecklich ist und einem von irgendeiner Instanz dann die Lösung angeboten wird. Das ist die älteste Strategie, mit der Machthaber ihre Macht gesichert haben. Die haben Angst gemacht und gleich die Lösung angeboten. Das typische Beispiel dafür ist die Kirche. Leider. Wenn man richtig Angst macht vor dem großen Höllenfeuer und dem großen Braten, was dort losgeht, wenn man kein gutes Leben geführt hat. Und man dann gesagt kriegt, dass man sich das mithilfe eines Ablasszettels oder eines wohlfeilen Lebens ersparen könnte, dann geht man in die Kirche und hofft, dass das dann auf diese Weise vermieden werden kann. Und so machen wir bis heute bestimmte Dinge, in der Hoffnung, dass wir es dann gut machen, dass uns dieses Leid nicht ereilt. Und in einer gewissen Weise, wenn wir ganz ehrlich sind, ist da vieles, was wir da tun, wenig überlegt, wenig durchdacht, manipuliert und gar nicht so am Ende, dass man sagen könnte, das ist auch richtig, was wir da tun. Wir tun auch viele Dinge, die vollkommen blödsinnig sind, die den Schaden noch größer machen, um einen vermeintlichen Schaden zu vermeiden.
Ja, Schaden vermeiden, sind wir, finde ich, vom Fokus her jetzt auch so wieder voll in negativen Bildern drin. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da muss ich mich aber selber immer wieder dran erinnern, dass wir Menschen ja entwicklungsfähig sind. Ne? Und dass es so viel mögliches Potenzial gibt, so viele tolle Dinge auch noch zu entdecken gibt, die wir hier auf der Welt auch noch nicht entdeckt haben. Wir haben ja so ein großes Potenzial auch, dass wenn wir das nutzen, dann könnte die Welt an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch für angenehmer aussehen. Also es gibt viele unangenehme Dinge und man neigt als Mensch immer dazu, finde ich, auch wegzugucken. Das ist immer so das Einfachste, die einfachste Strategie, erstmal wegzugucken.
Naja, wir haben ja eben über die Medien nicht ohne Grund geredet, weil das natürlich im Augenblick eine riesige Macht ist, die Menschen nur schwer ignorieren können. Und wenn die Bilder von Bergamo oder von der Ukraine vorgeführt werden, dann ist das nicht so ganz einfach wegzugucken. Das gilt auch für verhungernde Kinder und was man sonst noch alles so täglich sieht, diese riesigen Flüchtlingsströme. Und da muss man dann versuchen, sich sozusagen zu besinnen und sich zu fragen, an welchen Stellen man tatsächlich etwas tun kann und wo man nur benutzt wird.
Wie stellen Sie sich so die Welt vor?
Die meisten Menschen glauben, dass da irgendetwas passieren muss, so eine Revolution oder ein Umsturz, und dann müsste da eine neue Regierung kommen und die müsste das alles anders machen. Und das, glaube ich, können wir zu den Akten legen. Diese Versuche haben wir lange genug gemacht. Es wird weder durch revolutionäre Umstürze noch durch Regierungswechsel dazu führen und dazu kommen, dass sich das, was Menschen eigentlich wirklich brauchen, nämlich um sich entfalten zu können, dass das dann auch wirklich geschaffen wird. Und deshalb geht es gar nicht anders, als dass wir versuchen, uns gegenseitig dabei zu helfen, in so einen Prozess zu finden, bei dem wir aus diesen bisher entstandenen Verwicklungen herausfinden. So, und wenn ich das jetzt noch ein bisschen in die Zukunft projiziere, dann muss ich dazu sagen, dass sich ja alles, was lebendig ist, auch sozusagen selbst organisiert. Und dabei gibt es so einen Grundsatz, den kann man dann auch sehr schön im Gehirn nachweisen. Alles, was lebendig ist, versucht, die Beziehungen so zu organisieren, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und das gilt für einen Ameisenhaufen, das gilt für eine einzelne Zelle, das gilt für jedes Tier. Immer wird ein Zustand angestrebt, wo der Energieaufwand nicht so groß wird. Im Hirn geschieht das, indem wir immer wieder versuchen, energieaufwendige Prozesse so geschmeidig zu machen, dass sie wie von alleine gehen. Das nennt man dann häufig Automatismen. Also auch sämtliche Lernprozesse sind ja im Grunde genommen Prozesse, in denen noch relativ komplizierte Vernetzungen zwischen den Nervenzellen so lange gebahnt und gefestigt werden, bis die förmlich von alleine gehen. Alles gehört unter die Rubrik Energie sparen, auch verdrängen und nicht wahrnehmen wollen, auch der ständige Versuch, es sich irgendwie bequem zu machen. Sogar am Ende der innere Schweinehund, den wir dann so nennen, der uns immer wieder aufs Sofa vors Fernsehen setzt, ist eigentlich der Energiesparmodus, den das Hirn ständig anstrebt. Und natürlich müssen wir auch unser Zusammenleben so gestalten, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und wenig Energie wird immer dann verbraucht, wenn alles möglichst gut zusammenpasst. Also wenn ich mich jetzt mit dir richtig gut verstehe und wir noch ein paar andere sind, die sich auch richtig toll verstehen, wo wir das eine kleine Gemeinschaft bilden, in der jeder das Gefühl hat, das ist wirklich total verlässlich, hier bin ich, hier gehöre ich dazu und da kann auch nichts passieren, was mich aus dieser Verbundenheit mit den anderen herauswirft. Und gleichzeitig ist das aber auch eine Gemeinschaft, wo ich noch nie sagen konnte, dass ich so stark Impulse bekommen habe, mich zu entfalten und mich aus meinen Verwicklungen zu befreien. Und das wäre dann so eine Gemeinschaft, wo man sagen kann, da passt alles so gut zusammen, dass da wirklich auch wenig Energie verbraucht wird. Und wenn wir jetzt in unsere gegenwärtige Welt schauen, stellen wir fest, solche Gemeinschaften gibt es ja fast gar nicht. Oftmals kriegen es noch nicht mal die Familien hin, wo man es doch am ehesten erwarten sollte. Und da muss man sagen, okay, was ist denn der Grund dafür, dass wir uns zwischenmenschliche Beziehungen leisten? Nebenbei gesagt, nicht nur zwischenmenschliche, sondern dass wir auch Beziehungen zu anderen Lebewesen auf dieser Welt so gestalten, dass da ein irrsinniger Energieverbrauch damit einhergeht. Und die Antwort darauf heißt, wir sind mit Hilfe unseres Verstandes, unserer kognitiven Fähigkeiten in der Lage gewesen, diese dem allem Leben zur Verfügung gestellte Energie auszurauben. Also die ganzen energetischen Prozesse, die das Leben tragen, kommen ja eigentlich aus der Photosynthese. Die Pflanzen sind diejenigen, die das Leben unterhalten. Weil die aus Licht und CO2 dann Sauerstoff machen, den wir zum Atmen brauchen, und Kohlenhydrate, also Glucose, herstellen, aus denen dann Eiweiße gemacht werden können und auch Fette und alles das, was man dann so zum Leben braucht. Ohne Pflanzen wären wir auf dieser Welt verloren. Das ist den wenigsten Leuten offenbar gegenwärtig. Und deshalb könnte man zum Beispiel wiederentdecken, dass wir eigentlich alle zusammengehören und dass wir ohne die Pflanzen und ohne die Tiere und ohne diese Vielfalt an Lebensformen gar nicht leben können. Und dann wird es wieder passen. Und was wir fertiggebracht haben, ist eben, wir haben Pflanzen gezüchtet, um uns die von diesen Pflanzen erzeugte Energie zunutze zu machen. Das ist dann Ackerbau, dann später war es noch Viehzucht. Und dann haben wir den absoluten Renner gemacht. Das ist vor ein paar hundert Jahren passiert, als wir gemerkt haben, es gibt auch noch Energiereserven, die Pflanzen geschaffen haben, die sind unter der Erde abgelegt in Form von fossiler Energie. Und als wir die angezapft haben, gab es keinerlei Veranlassung mehr, unser Zusammenleben so zu gestalten, dass Energie gespart wird. Wir konnten sozusagen aus dem Vollen schöpfen, hatten Energie genug und haben uns eine Kultur des Umgangs miteinander leisten können, die so energieaufwendig ist, dass man sich schon fragen muss, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben. Und die Frage nach der Zukunft heißt, das ist zu Ende. Wir werden wieder zurückgeworfen auf den banalen Umstand, dass man nicht mehr Energie verbrauchen kann, als man hat. Und dann müssen sich unsere Formen des Zusammenlebens wieder so an die Grundregel des Lebendigen anpassen. Nämlich, das muss so organisiert werden, dass es besser zusammenpasst. Das werden wir in Zukunft zwangsläufig erreichen. Da bin ich auch fest davon überzeugt. Wenn wir es nämlich nicht erreichen, dann wird es unsere Spezies eben nicht mehr geben. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Es hat ja schon manche Irrläufer der Evolution gegeben. Aber wir sind ja immerhin in der Lage, den Prozess zu durchschauen. Und gefährlich ist es immer nur dann, wenn man es nicht erkennt, was man tut. Wenn man es einmal anfängt zu erkennen, was man tut, kann man sich dessen, was man tut, auch bewusst werden und dann kann man es auch ändern. Und davon bin ich ziemlich fest überzeugt.
Ja, das ist schon ein wunderschönes Schlusswort, aber eine letzte Frage. Wenn sich ein System ändern soll, kostet das doch auch erstmal wieder ein bisschen mehr Energie, dieser Veränderungsprozess. Ich muss was Neues lernen, ich muss irgendwie mich neu organisieren. Woher manchmal diese Energie nehmen?
Ja, das ist ein richtig spannender Gesichtspunkt, den wir da jetzt berühren. Man kann zunächst erstmal Energie sparen, indem man etwas Kurzsichtiges macht. Also ich kann zum Beispiel Energie sparen, wenn ich einen Streit mit einer anderen Person habe, indem ich der eine über die Rübe haue und die dann sich nicht mehr rühren kann, dann ist der Streit vorbei und ich habe wieder Ruhe im Hirn. Und so kann man vieles tun, was erstmal kurzfristig für Ruhe sorgt. Da sind wir bisher auch immer tapfer drauf reingefallen. Und unser Wirtschaftssystem ist ja so, dass es sowieso immer nur die kurzfristige Zielerreichung anstrebt. Langfristig können die ja nicht denken. Auch schon im Volksmund tief verankert, das ist nämlich dieses Sprichwort, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. So, also nehmen die meisten Leute die Spatzen, weil ihnen es zu kompliziert erscheint, die Taube zu fangen. Und wenn man aber mal genauer nachschaut, dann merkt man, dass das Schönste, was einem Menschen einfallen kann, eben nicht die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ist, sondern dass der etwas in seinem Leben findet, was seinem Dasein einen Sinn verleiht. Wenn er also irgendetwas findet, wofür es sich lohnt, auch kurzfristig durch schwierigere und energieaufwendige Phasen durchzugehen. Die banalste Möglichkeit ist, dass man ein Ziel hat. Also zum Beispiel, ich bin Student, ich möchte Medizin, möchte mal Arzt werden und dann hält der Durchschnittsstudent dann meistens diese ganzen furchtbaren, inkohärenten und energieaufwendigen Probleme unterwegs aus und macht diese furchtbaren Prüfungen, lernt und macht viele Dinge, die er eigentlich normalerweise gar nicht machen würde, weil die viel zu energieaufwendig sind, aber er hat das ferne Ziel. Und das ferne Ziel verspricht ihm, dass das ein Zustand wird, nämlich wenn er endlich approbierter Arzt ist, wo alles richtig gut so zusammenpasst, wie er sich das nur vorstellt. Das Problem mit den Zielen ist aber, dass man die erreichen kann. Und deshalb ist nicht gesagt, ob dieser Student, der dann endlich Arzt geworden ist, dann, wenn er das, die Approbation hat, ob der dann nicht wieder mangels eines Ziels umhereiert und die kurzfristigen Lösungen nimmt und sich einen Porsche kauft und eine dicke Praxis und ein Segelboot und was es noch alles dann für Möglichkeiten gibt, kurzfristige Bedürfnisbefriedigung wieder zu betreiben. Und dafür gibt es ja auch genügend Beispiele. Also ist das Ziel eigentlich nicht das Richtige. Man müsste irgendwas anderes haben, was man anstrebt und was man nicht erreichen kann. Und da wird es interessant, weil da geht es jetzt um die Sinnfrage des eigenen Daseins. Und es geht auch um die Frage, was möchte ich überhaupt für ein Mensch sein? Möchte ich, zum Beispiel könnte ich mir sagen, ich möchte ein Mensch sein, der nie seine eigene Würde verletzt und auch nicht die von anderen. Da habe ich dann zu tun. Das ist auch niemals vollständig zu erreichen, aber dafür kann ich unterwegs sein und jeden Abend kann ich mich vor den Spiegel stellen und mich fragen, ob ich es denn heute wieder ein bisschen besser hingekriegt habe als gestern. Und da sieht man, wir sind durchaus bereit, durch Phasen des erhöhten Energieaufwandes durchzugehen, wenn das Ergebnis dazu führt, dass es anschließend dann wieder besser miteinander passt. Und in unserer Gesellschaft sind diese langfristigen Anliegen, die Menschen in ihrem Leben verfolgen, also zum Beispiel diese Frage nach dem Sinn des eigenen Daseins oder ob jemand seine Würde bewahren will oder ob er liebevoll mit sich selber umgehen will, das sind förmlich Tabufragen geworden. Die mag keiner beantworten. Die mag auch keiner, die werden auch selten öffentlich gestellt. Denn wenn sie gestellt würden und wenn man sie beantworten würde, könnte man nicht so weiterleben wie im Augenblick. Und vielleicht wird dann auch der eine oder andere merken, dass es ja einfach nur einer einzigen Entscheidung bedarf. Da muss man ja nicht üben, da muss man auch keine Kurse belegen dafür. Da muss man sich nur mal irgendwann hinsetzen und sich fragen, nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen, was man eigentlich für einen Mensch, also was für eine Frau oder was für einen Mann man eigentlich mal sein möchte. Und dann hat man so ein Bild. Ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb es in unserem christlichen Abendland auch so eine Figur wie Jesus Christus gibt. Und das ist ein Entwurf, wo man hin möchte und wo uns ein Mensch gezeigt wird, der, ja, ich nenne den immer den modernen Mann. Ein Mann, dessen Dasein davon geprägt ist, dass der die Liebe in die Welt trägt. Der will nicht geliebt werden, sondern der verschenkt das. Und das haben wir jetzt schon seit 2000 Jahren und trotzdem haben es die Männer bis heute noch nicht geschafft, doch auf eine etwas zahlreichere Art und Weise dieses Vorbild dann auch in ihre eigene Lebenspraxis umzusetzen. Da ist noch einiges zu tun, aber da wird auch keine Regierung und kein Machthaber kommen, der ihnen dabei hilft. Das, liebe Männer, müssen wir selber machen. Viel Glück.
Ja, danke für das Gespräch, Herr Witte. Tschüss.